Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. In Großbritannien haben noch bis 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Wahllokale geöffnet. Es geht bei dieser Wahl ja vor allem um die Frage, ob Großbritannien demnächst aus der EU austreten soll, so wie das Boris Johnson von den Konservativen will, oder ob sich Jeremy Corbyn von Labour durchsetzen kann, der Großbritannien deutlich nach links rücken und den Ausstiegsdeal mit der EU neu verhandeln lassen will. Laut Umfragen liegen die Konservativen klar vorne, aber beim britischen Mehrheitswahlrecht ist dann doch Vorsicht angebracht. Wir schalten gleich nach London, zuvor aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. In Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel eingefunden, um unter anderem über die Klimaziele zu verhandeln. Die USA verstärken den politischen Druck, um die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 doch noch auf den letzten Metern zu verhindern. Diplomatische Krise zwischen Moskau und Berlin nach dem Mord im Berliner Tiergarten. Auftakt des Untersuchungsausschusses nach dem Mautdesaster. Der Paritätische Gesamtverband legt den Armutsbericht vor und in Israel gibt es die dritten Wahlen in einem Jahr. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um den Südseestaat Kiribati und die alltägliche Bedrohung durch den Klimawandel. Aber zunächst nach London. Das ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass ganz Europa heute nach Großbritannien schaut, denn diese Parlamentswahlen entscheiden auch über den Brexit, den der noch amtierende Premier Boris Johnson bekanntlich endlich vollenden will, und zwar bis zum 31. Januar 2020. Um das noch zu verhindern, haben viele Initiativen jetzt dazu aufgerufen, taktisch zu wählen, also notfalls auch als Anhänger zum Beispiel von den Liberaldemokraten Labour zu wählen. Tobias Armbrüster in London, weiß man denn schon etwas über die Wahlbeteiligung am heutigen Tag oder anders gefragt, wie groß ist denn der Mobilisierungsschub durch den Brexit?
Also der ist sicher riesig, dieser Schub. Das konnten Sie hier seit vielen Tagen beobachten, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, wo vor allen Dingen viele junge Leute und viele unabhängige Organisationen dazu aufrufen, wählen zu gehen, oder Organisationen, die dann eben auch nicht mehr ganz so unabhängig sind, die dann ganz klar sagen, Leute, wählt Labour, wenn ihr Boris Johnson verhindern wollt. Über tatsächliche Wahlbeteiligungszahlen kann man hier gar nichts sagen, weil da gibt es hier ein striktes Verbot in Großbritannien, über diese Wahl am eigentlichen Wahltag zu berichten. Das heißt, auch die Wahlbeteiligung, die Zahlen werden wir da auch erst ab heute 23 Uhr deutscher Zeit sehen. Aber was wir seit dem frühen Morgen, seitdem die Wahllokale geöffnet sind, zum Beispiel auf Twitter sehen, das lässt darauf schließen, dass vor allen Dingen sehr viele junge Leute wählen gehen. Da gibt es viele Postings von Wahllokalen, wo die Leute lange Schlange stehen, vor allen Dingen an den Universitäten. Und tatsächlich haben sich ja auch sehr viele junge britische Wähler hier in den letzten Wochen registrieren lassen, um bei dieser Wahl mitzumachen. Also da ist sicher einiges an Bewegung zu erwarten heute.
Mhm. Taktisch wählen, ich hatte das angesprochen, ist das vielleicht die große Unbekannte bei diesen Wahlen?
Ja, das ist es mit Sicherheit, weil da geht es ja darum, dass Leute aufgefordert werden, eine Partei zu wählen, die sie sonst möglicherweise nie gewählt haben. Und das ist natürlich hier in vielen Wahlkreisen dann ein spannendes Szenario. Da gibt es dann eben Wahlkreise, wo ein Kandidat bei der letzten Wahl möglicherweise mit ein paar Dutzend Stimmen Mehrheit gerade noch gewonnen hat. Und da rufen dann eben seine Gegner jetzt dazu auf, Leute, versammelt euch zum Beispiel hinter dem Labour-Kandidaten. Wählt dann eben nicht die Liberaldemokraten, sondern wählt alle gemeinsam Labour und verhindert so einen weiteren Tory-Kandidaten. Und da gibt es hier einige Dutzend Wahlkreise, in denen das heute sehr, sehr spannend werden könnte. Und das sind natürlich dann Verschiebungen, die kann man gar nicht vorhersehen, die kann man dann nur hinterher betrachten. Einige Dutzend Wahlkreise, auf die es ankommt und bei denen es dann davon abhängt, ob Boris Johnson hier tatsächlich eine komfortable, absolute Mehrheit bekommt für seine Konservativen. Die will er ja haben, eine solche Mehrheit. Oder ob er sie eben nicht bekommt. Und wenn er sie nicht bekommt, wäre das schon ein absoluter Erfolg für die Labour-Partei und für Jeremy Corbyn.
Ja, muss dann noch ganz kurz, die Prognosen sind ja trotzdem relativ eindeutig. Die Tories liegen klar vorne. Heißt das jetzt im Umkehrschluss am Ende, sind diese Prognosen gar nichts wert oder sehr wenig wert?
Naja, das hat sich hier in den letzten 2, 3 Tagen nochmal etwas verändert, weil der Vorsprung von Boris Johnson und seinen Konservativen jetzt gar nicht mehr so groß war. Wir hatten zum Schluss eine Prognose, die ihm zwar immer noch eine Mehrheit vorhergesagt hat, wo aber die Meinungsforscher dann auch gesagt haben, wir können aber auch tatsächlich nicht ausschließen, da ist der Fehlerbereich einfach zu groß, wir können nicht ausschließen, dass es tatsächlich am Ende auch für Boris Johnson nicht klappt. Deshalb ist das hier sozusagen auf den allerletzten Metern doch noch einmal sehr spannend geworden. Und ich kann nur immer wieder daran erinnern, die letzten 3 Wahlereignisse, die wir hier in Großbritannien hatten, die letzten 2 Wahlen und natürlich auch das Brexit-Referendum, in allen 3 Fällen ist es mit einer Überraschung ausgegangen. Das zeigt schon, hier solche Ohngänge in Großbritannien können sehr häufig so enden, wie das möglicherweise niemand vorhergesehen hat.
Informationen waren das von Tobias Armbruster. Besten Dank nach London. Und wir werden das natürlich heute Abend, heute Nacht und morgen früh weiter verfolgen. Nächste Station Brüssel. Dort hat am Nachmittag der EU-Gipfel begonnen. Die Themenpalette wie immer ziemlich umfangreich. Und es ist zugleich auch Premiere für Ursula von der Leyen, die erstmals ja in ihrer Funktion als EU-Kommissionspräsidentin an einem solchen Gipfel teilnimmt. Peter Kapern, Sie beobachten das für uns. Ja, wie sehr schauen denn die Staats- und Regierungschefs jetzt auch nach London, wo derzeit gewählt wird, oder nach Großbritannien?
Also sie schauen, aber sie schauen noch nicht so konzentriert, weil sie sich natürlich vorwiegend mit harten Ergebnissen aus London beschäftigen wollen und nicht mit Spekulationen und Prognosen. Beim Eintreffen heute Nachmittag waren die Staats- und Regierungschefs doch eher schmallippig und wollten auf Fragen, wie sie denn die Geschichte da in London beurteilen, gar nicht recht antworten. Natürlich wollen sie abwarten, wie die Sache ausgeht. Morgen früh, da gibt es dann tatsächlich einen Brexit-Gipfel, also ein Treffen der EU-27, um zu beraten, wie es dann weitergeht. Fest steht, sollte Boris Johnson seine satte Mehrheit bekommen, worauf, das mutmaße ich, die allergrößte Mehrheit der EU-Staats- und Regierungschefs hoffen und setzen, damit dieses Gewürge endlich zu Ende geht. Sollte also Boris Johnson diese große Mehrheit bekommen und klar sein, dass er jetzt den Austrittsvertrag durch das Unterhaus bekommt, dann werden die EU-Staats- und Regierungschefs umgehend Michel Barnier, dem Chefunterhändler, das Mandat erteilen, mit den Briten einen Freihandelsvertrag auszuhandeln, um auch zu zeigen, wir sind interessiert daran, sehr schnell, sehr konkret die künftigen Beziehungen zwischen beiden Seiten zu gestalten. Sollte es aber nicht zu dieser klaren Mehrheit kommen, na, ich fürchte, dann geht die Hängepartie weiter, dann wird man etwas schmallippig sagen, wir warten darauf, dass London sagt, was es wirklich will. Und damit wären wir dann wieder beim Status quo ante.
Schauen wir auf das, was heute besprochen wird. Green Deal ist da ein Thema. Die Kommissionspräsidentin hat das ja gestern vorgestellt. Ein Ziel dabei, Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Wie groß sind die Einigungschancen auf dieses Ziel?
Also ich bin da ein wenig skeptisch und das hat mit Geld zu tun. Es wäre natürlich schon in gewisser Weise ein Rückschlag für Ursula von der Leyen, wenn sich heute der EU-Gipfel nicht zu dem Ziel der Klimaneutralität im Jahre 2050 bekennen würde. Aber die Interessen und die Problemlagen in den einzelnen Mitgliedstaaten laufen doch stark auseinander. Da gibt es eine Gruppe von osteuropäischen Staaten, Polen, Tschechien, Ungarn, die sind sehr stark von der Kohle abhängig und die sagen, wir brauchen Geld, wir brauchen viel, viel Geld, damit wir den Wandel im Energiesektor auch tatsächlich gestalten können. Das kollidiert ein wenig mit den Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen, denn wenn man jetzt große Geldsummen langfristig bindet für diesen Transition Fonds, also für den Übergangsfonds, der diesen kohleabhängigen Ländern helfen soll, wenn man viele Mittel dafür bindet, dann präjudiziert das gewissermaßen die Verhandlungen über den mittelfristigen Haushalt. Ich bin nicht sicher, ob die Staaten wirklich bereit sind, diesen Schritt jetzt schon zu gehen. Das ist die eine Front, die es da in diesem Zusammenhang gibt. Die andere ist die Front der Atomfreunde. Andrej Babiš, der tschechische Regierungschef, und auch Emmanuel Macron haben gesagt, wenn wir uns jetzt auf dieses Ziel der Klimaneutralität verständigen, dann muss aber auch klar sein, dass die Atomenergie eine solche klimafreundliche Energie ist, was dazu führen würde, dass EU-Gelder dann beispielsweise auch für den Ausbau der Atomenergie in Frankreich oder Tschechien herhalten könnten. Und da gibt es eine Reihe Staaten, unter denen sich auch Deutschland befindet, die sagen, nein, aus EU-Mitteln können wir die Atomkraft nun wirklich nicht fördern. Das kann nicht unser Einverständnis finden. Bin nicht sicher, ob dieses Problem heute Abend schon gelöst werden kann. Vielleicht beschäftigt uns das Thema auch noch an einem weiteren Gipfel.
Die Einschätzung von Peter Capern. Besten Dank nach Brüssel. Seit Jahren gibt es Streit über den Bau der Pipeline Nord Stream 2, die direkt aus Russland Gas nach Deutschland liefern soll, unter Umgehung der Ukraine und Polen. Hauptkritikpunkt: mit der Pipeline wachse die Energieabhängigkeit von Russland, was Befürworter des Projekts jedoch zurückweisen. Jetzt aber haben auch die USA Sanktionen gegen die Betreiberfirmen verhängt, wohl nicht ganz uneigennützig. Schließlich geht es auch noch um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases. In Berlin wiederum wird der US-Vorstoß kaum überraschend harsch kritisiert. Theo Gers.
Gerade mal zwei Zeilen lang sind die Reaktionen der Bundesregierung. Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA, sagt Außenminister Heiko Maas. Und auch die Reaktion des Bundeswirtschaftsministeriums ist fast wortgleich mit dem, was Beate Baron, die Sprecherin von Wirtschaftsminister Altmaier, schon gestern zu den absehbaren US-Sanktionen in Sachen Nord Stream 2 gesagt hatte.
Wir beobachten natürlich die Situation in den USA und die Debatten, die dort im Parlament geführt werden. Unsere grundsätzliche Haltung zu extraterritorialen Sanktionen ist klar. Wir lehnen diese ab.
Gemeint sind die exterritorialen US-Sanktionen, die auf die Schweizer Firma Allseas zielen. Ihr gehören die Spezialschiffe, die die 2100 Kilometer lange Pipeline durch die Ostsee verlegen. 300 Kilometer fehlen noch bis zum Anlandepunkt Lubmin bei Greifswald, von wo aus das russische Gas weiter in das europäische Netz eingespeist werden soll. Das US-Gesetz sieht vor, dass dieser Firma ihre US-Konten gesperrt werden. Hinzu kommt eine Visasperre für Manager, die damit nicht mehr in die USA einreisen können. Die Sanktionen treten in Kraft, sobald nach dem US-Repräsentantenhaus gestern auch der US-Senat zugestimmt und US-Präsident Trump das Gesetz unterzeichnet haben. Beides dürfte nur noch eine Frage von Tagen sein. Die Verhängung der Sanktionen ist damit so gut wie sicher. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft sind sie, anders als von den USA behauptet, aber kein Schlag gegen Russland oder Präsident Putin, sondern ein schwerer Schlag für die EU und damit die eigenen Bündnispartner der Amerikaner, wie etwa Deutschland. Denn
Deutschland braucht mit seinen energieintensiven Industrien im weltweiten Wettbewerb kostengünstige Energiepreise und dafür wird Nord Stream 2 gebraucht.
So Matthias Schepp, der Vorstandschef der deutsch-russischen Außenhandelskammer in Moskau. Deren 900 Mitglieder sind empört und sie wünschen sich mehr als nur zweizeilige Mitteilungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Sie wünschen sich gezielte Gegenmaßnahmen. Matthias Schepp:
Wenn ihr uns die Pipeline verweigert, werden wir die Flüssigterminals in Deutschland nicht bauen wollen und rein Flüssiggas aus Amerika kaufen wollen. Denn darum geht es ja im Kern. Amerikanisches Flüssiggas, das teurer ist als das Gas aus der Nord Stream Röhre, soll in den deutschen und europäischen Markt gedrückt werden.
Eine zu hohe Abhängigkeit von Russland, die die Amerikaner behaupten, verhindern zu wollen, sieht Schepp nicht. Russland sei mindestens genauso auf die Deviseneinnahmen aus dem Gasverkauf angewiesen, wie die Europäer auf das Gas selbst.
Dazu kommt noch, dass mit Importrückgängen bei Gas aus den Niederlanden, aus Norwegen und aus nordafrikanischen Ländern wie Libyen und Algerien zu rechnen ist, sodass wir in einigen Jahren vor einer Importlücke von 100 bis womöglich 150 Milliarden Kubikmetern Gas stehen. Da ist nicht nur Platz für Nord Stream 2, da wäre auch noch Platz für amerikanisches Flüssiggas.
Doch auch wenn Nord Stream 2 fertiggestellt wäre, bleibt eine Klippe, auf die am Vormittag EU-Handelskommissar Phil Hogan hinwies.
As a principle, the EU opposes the imposition of sanctions.
Grundsätzlich lehnt die EU Sanktionen gegen Mitgliedsländer ab, die nichts weiter tun, als Geschäfte zu betreiben, die völlig legitim sind. Aber seit Mai dieses Jahres ist auch die EU-Gasrichtlinie in Kraft und damit gibt es jetzt klare Regeln, die für alle Pipelines gelten, die die EU mit Drittstaaten verbinden. Im Klartext: Die Pipeline darf nach EU-Recht nur in Betrieb gehen, wenn Gasproduktion und Gastransport durch die Pipeline nicht von ein und demselben Konzern, also Gazprom, betrieben werden, sondern voneinander getrennt sind.
Theo Geers. Während Deutschland und Russland bei Nord Stream 2 also an einem Strang ziehen, droht im Fall des in Berlin ermordeten Georgiers eine handfeste diplomatische Krise. Die Bundesregierung wirft der russischen Regierung mangelnde Kooperation bei der Aufklärung des Falls vor und hat deshalb zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Jetzt kam aus Moskau prompt die Retourkutsche. Christine Nagel.
Er habe die Entscheidung der russischen Regierung mit Bedauern zur Kenntnis genommen, erklärte der deutsche Botschafter Gesa Andreas von Geier. Er war am Morgen ins russische Außenministerium einbestellt worden, wo ihm mitgeteilt wurde, dass zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt worden seien. Sie haben nun 7 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Beide Mitarbeiter, so Geier, hätten sich nicht zu Schulden kommen lassen und völlig integer in ihrem Gastland gearbeitet. Tatsächlich wird den Betroffenen auch von russischer Seite kein direkter Vorwurf gemacht. Es handle sich um eine rein spiegelbildliche Maßnahme, zu der Russland gezwungen gewesen sei, ließ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die russischen Fernsehsender telefonisch wissen. Es war unausweichlich, nachdem zwei unserer Diplomaten ausgewiesen worden sind. Wir halten diese Entscheidung Berlins für absolut unbegründet. Wir sind damit nicht einverstanden und deswegen diese auf Gegenseitigkeit basierende Maßnahme. Das Auswärtige Amt hatte in der vergangenen Woche zwei russische Botschaftsmitarbeiter zu unerwünschten Personen erklärt und sie des Landes verwiesen. Hintergrund der diplomatischen Krise ist der Mord an einem Georgier im kleinen Tiergarten in Berlin. Der Generalbundesanwalt sieht Anhaltspunkte dafür, dass staatliche Stellen in Russland oder der russischen Teilrepublik Tschetschenien in den Mord verwickelt sein könnten. Die Bundesregierung hatte Moskau zudem vorgeworfen, trotz mehrfacher Aufforderungen die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt, nicht unterstützt zu haben. Anschuldigungen, die Moskau wiederholt scharf zurückgewiesen hat. Präsident Putin seinerseits warf den deutschen Behörden vor, die Auslieferung des Georgiers, der in Russland als Terrorist gesucht worden sei, verhindert zu haben. Er war ein Bandit, ein unbarmherziger, blutrünstiger Mensch. Bei nur einer der Taten, an denen er beteiligt war, wurden 98 Menschen getötet. Er gehörte zu den Organisatoren von einem der Anschläge in der Moskauer U-Bahn. Er wisse nicht, was passiert sei, so Putin weiter, aber es gehe um ein kriminelles Milieu und da könne alles Mögliche passieren. Mit russischen Diplomaten und russischen Stellen habe dies alles jedenfalls nichts zu tun. Die Bundesregierung hat inzwischen erklärt, dass das Auslieferungsgesuch, das von Putin ins Spiel gebracht wurde, nicht bekannt sei. Kreml-Sprecher Peskow hielt dagegen, dass es sehr wohl solche Anfragen gegeben habe. Wie die unterschiedlichen Auffassungen zustande kämen, wollte er nicht erläutern. Man werde die deutschen Ermittlungen aber trotzdem unterstützen. Wir gehen davon aus und hoffen, dass die Angelegenheit sich nicht negativ auf die weitere Entwicklung und den Ausbau unseres sehr konstruktiven Dialogs mit Deutschland auswirken wird. Ob dies tatsächlich gelingen wird, bleibt offen. Das Auswärtige Amt hält die Ausweisung der beiden deutschen Diplomaten für ungerechtfertigt und für ein falsches Signal. Die Bundesregierung behalte sich im Lichte der Ermittlungen weitere Schritte vor.
Aus Moskau berichtete Christina Nagel. Nach dem Mautdebakel ist vor dem Untersuchungsausschuss. Der soll nun klären, wer was wann gewusst hat und wann welche Verträge unterschrieben worden sind. Im Kreuzfeuer der Kritik dabei Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, der, so der Vorwurf der Opposition, am Ende für die drohenden millionenschweren Regresszahlungen politisch verantwortlich sei. Nadine Lindner.
Die erste Sitzung war kurz. Noch nicht mal eine Stunde saßen die Abgeordneten zusammen. Es ging lediglich um Formalia. Spannend wird es ab dem nächsten Jahr. Im Januar werden Sachverständige zu Haushalts- und Europarecht befragt. Ab Februar müssen sich die ersten Zeugen von Ministerien und Betreiberfirmen den Fragen der neuen Ausschussmitglieder stellen. Abgeordnete von CDU und CSU stellen sich schon mal schützend vor den Verkehrsminister, wie Ulrich Lange von der CSU.
Wir sehen in diesem Untersuchungsausschuss eine große Chance, die Diskussion um die Infrastrukturabgabe wieder zu versachlichen und wehren uns zunächst ganz ausdrücklich gegen Vorverurteilungen.
Die Verteidigungslinie aus der Union lautet, viele haben die Maut mitgetragen.
Wir haben die Hürden Bundestag, Bundesrat, aber auch EU-Kommission genommen nach
langen, intensiven Verhandlungen.
So Ulrich Lange bei Phoenix. Doch die Liste der Vorwürfe aus der Opposition an den Verkehrsminister Andrea Scheuer von der CSU ist lang. Scheuer habe vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs leichtfertig Verträge abgeschlossen, die millionenschwere Schadensersatzforderungen der Mautbetreiber nach sich ziehen könnten. Außerdem zeige Scheuer zu wenig Aufklärungswillen. Oliver Luksic, für die FDP stellvertretend im Untersuchungsausschuss, sagte heute Vormittag bei Phoenix:
Unsere Fragen sind natürlich vor allem, warum er diesen Vertrag unterschrieben hat, wo das Risiko ganz einseitig beim Bund liegt. Und daraus wird jetzt wohl sehr großer finanzieller Schaden entstehen. Und das wollen wir alles ruhe und sachlich diskutieren.
Kurz und schmerzhaft soll der Ausschuss nach Willen der FDP werden und das Mautdesaster lückenlos aufklären. Über 70 Millionen Euro hat die geplatzte Maut bereits verschlungen. Die Grünen schlagen deshalb einen heftigeren Ton als die FDP an. Oliver Krischer ist stellvertretendes Mitglied für die Grünen.
Andreas Scheuer als Verkehrsminister hat die Verfassung gebrochen, hat das Parlament belogen und er hat einen Schaden verursacht, dessen Höhe noch nicht ganz klar ist, aber der mehrere hundert Millionen Euro betragen kann.
FDP, Grüne und Linke hatten den Untersuchungsausschuss angestoßen. Nach anfänglichem Zögern stimmte auch die AfD dafür. Wolfgang Wiele von der AfD.
Dass die AfD sehr großes Interesse hat an einer sachlichen Aufklärung. Wir müssen feststellen, dass im Vorfeld sehr, sehr viel Schau veranstaltet wurde, sehr, sehr viele Wellen geschlagen wurden.
Die SPD hat turnusmäßig den Ausschussvorsitz inne. Es wird eine Gratwanderung. Denn die Sozialdemokraten waren immer gegen die Maut, haben sie 2013 nur zähneknirschend im Koalitionsvertrag akzeptiert. Udo Schiefner, Ausschussvorsitzender und Sozialdemokrat, wiederholte deshalb heute seinen Appell.
Dieser Ausschuss ist keine politische Showbühne, sondern jeder muss sich darüber im Klaren werden, wie wichtig es ist, hier sachlich und ernsthaft aufzuklären.
Doch nach allzu viel Rückendeckung für Andrea Scheuer hörte sich bei der Sozialdemokratin Kirsten Lühmann nicht an.
Darum ist es jetzt wichtig, dass wir in diesem Untersuchungsausschuss die Fakten auf den Tisch bekommen, dass wir Zeugen hören, um festzustellen, wo liegt denn tatsächlich die Wahrheit.
Gestern, kurz vor dem Start des Untersuchungsausschusses, ging CSU-Verkehrsminister Scheuer noch einmal in die Offensive. Er habe sich nichts vorzuwerfen.
Ich entscheide. So verstehe ich Politik. Nicht rausschieben, nicht verschieben, nicht wegducken, sondern entscheiden.
Es wird ungemütlich, aber noch nicht gefährlich für Scheuer. Denn die Schlussrechnung, also die Frage, wie hoch die Schadensersatzforderungen der Betreiberfirmen ausfallen könnten, die wird wohl separat in einem Schiedsverfahren verhandelt. Und das kann 3 bis 5 Jahre dauern.
Nadine Lindner über den Auftakt des Untersuchungsausschusses zum Mautdebakel. Deutschland ist ein reiches Land, aber beim genaueren Hinsehen gibt es dann doch große Unterschiede. Gibt es Verschiebungen zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Das zeigt der neue Armutsbericht, den der Paritätische Gesamtverband heute vorgestellt hat. Andreas Reuter hat die Einzelheiten.
Die gute Nachricht vorweg, weniger Menschen sind arm. Die Armutsquote in Deutschland ist zurückgegangen um 0,3 Prozentpunkte nach Berechnungen des Paritätischen Gesamtverbands. Der deutlichste Rückgang seit 2006. Aber die schlechte Nachricht, trotzdem gelten noch immer 15,5% der Bevölkerung als arm. 1 Prozentpunkt mehr als vor 10 Jahren. Und das nach langen Jahren, in denen die Wirtschaft brummte. Für Ulrich Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, ist darum klar:
Unsere Armut in Deutschland ist hausgemacht. Sie müsste nicht sein. Es wäre Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass der immer weiter steigende Wohlstand in Deutschland wirklich allen zugutekommt und alle mitgenommen werden. Bei uns stimmt es in der Verteilungspolitik nicht.
Arm ist für Schneider und seinen Verband, wer nur weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens hat. Die Bundesregierung spricht bei diesen Personen nur von armutsgefährdet. Aber Schneider hält von dieser Unterscheidung nichts.
Unter 60% sind auch Haushalte, die vielleicht nur 200, 300 Euro im Monat haben. In dieser Situation noch von Armutsgefährdung zu sprechen, wenn Menschen wirklich fast gar nichts haben, das grenzt an Zynismus.
Und von gleichwertigen Lebensverhältnissen könne in Deutschland schon gar nicht gesprochen werden. Denn was die Armut angeht, da ist das Land gespalten. Ganz im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg, leben vergleichsweise wenige arme Menschen. In Nordrhein-Westfalen dagegen ist die Armutsquote um über 6 Prozentpunkte höher. höher als im Süden, vor allem wegen der Probleme im Ruhrgebiet. Trauriges Schlusslicht ist das Bundesland Bremen, wo laut Bericht 22% der Bevölkerung arm sind. Die Spaltung verläuft also längst nicht mehr nur zwischen West und Ost. Es gibt auch Gegenbeispiele.
Brandenburg hat den großen Glücksfall, dass hier sich der Speckgürtel von Berlin abbildet. Brandenburg ist in der Tat, das hat uns überrascht, hinter Bayern und Baden-Württemberg an dritter Stelle, wenn es um Armut geht. Mit anderen Worten, das ist eine Erfolgsstory.
Und dennoch, Armut kann sich unser reiches Land nicht leisten, kritisiert Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Und für Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, ist klar:
Dieser Bericht ist eindeutig ein Armutszeugnis für die regierende Koalition. Wenn wir sehen, wie Deutschland auseinanderfällt, das ist auch Ergebnis der handelnden Politik der letzten Jahre.
Die auch Ulrich Schneider kritisiert. Sein Verband fordert jetzt unter anderem, die Regelsätze bei Hartz IV deutlich anheben, das Existenzminimum neu bestimmen, eine Mindestrente für langjährig Versicherte einführen und eine Kindergrundsicherung sowie einen Mindestlohn von 13 Euro.
Andreas Reuter über den neuen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes. 18.35 Uhr ist es und wir gehen noch einmal ins Ausland. Israel ist politisch blockiert. Trotz zweier Wahlen ist seine funktionstüchtige Regierung bislang nicht in Sicht und erschwerend kommt hinzu, dass sich der geschäftsführende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wegen Betrug vor Gericht verantworten muss. Das also ist der Rahmen für die dritten Parlamentswahlen, die für das kommende Jahr angesetzt sind. Tim Aßmann.
Die Einigung in letzter Minute blieb aus. Um Mitternacht Ortszeit scheiterte auch der letzte Versuch, eine neue Regierung für Israel zu bilden, und so löste sich das Parlament selbst auf. Zuvor war noch die nötige Gesetzgebung beschlossen worden, damit die Israelis am 2. März wählen können, zum dritten Mal in weniger als 12 Monaten. Zuletzt hatten sie Mitte September abgestimmt, und das Ergebnis brachte ein politisches Patt, das sich schließlich nicht lösen ließ. Zunächst scheiterte Premier Benjamin Netanyahu an der Bildung einer Regierung, dann Oppositionsführer Benny Gantz. Und schließlich gelang es auch in den 4 Wochen, in denen der Auftrag formal beim Parlament lag, nicht eine tragfähige Koalition zu schmieden. Schon Tage bevor die letzte Frist zur Regierungsbildung nun verstrich, überzogen sich die politischen Akteure mit Schuldzuweisungen. Benjamin Netanyahu erklärte, das Oppositionsbündnis Blau-Weiß von Benny Gantz trage die Verantwortung für das Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit Netanyahus Likud-Partei. Ich war zu weitreichenden Kompromissen bereit, beteuerte Netanyahu. Sie lehnten einfach jeden Vorschlag zur Bildung einer breiten nationalen Einheitsregierung ab. Sie lehnten eine Regierung ab, die die historische Möglichkeit hätte, mit den USA einen Verteidigungspakt zu schließen und Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Sie lehnten es ab und verheimlichen das der Öffentlichkeit. Netanyahu hatte angekündigt, Teile des besetzten palästinensischen Westjordanlandes zu annektieren, falls er weiterregieren sollte. In den Verhandlungen zwischen dem Likud und dem Bündnis Blau-Weiß wurde auch diskutiert, dass Netanyahu und Herausforderer Benny Gantz sich im Amt des Regierungschefs abwechseln sollten. Netanyahu wollte den Anfang machen, obwohl die Justiz ihn wegen Untreue, Bestechlichkeit und Betrug vor Gericht bringen will. An der Person Netanyahus und den Korruptionsvorwürfen gegen ihn scheiterten die Verhandlungen mit der Opposition schließlich. Das Misstrauen war zu groß, wie aus diesen Worten von Oppositionsführer Gantz herauszuhören ist. Vor den Wahlen war Netanyahu gegen eine Einheitsregierung und nach den Wahlen rief er zu ihrer Bildung auf. Im Wahlkampf sagte er, alle Vorwürfe gegen ihn würden wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Und nach den Wahlen wurden wir wach und es gab 3 schwerwiegende Anklagen gegen ihn. Etliche Stunden saßen wir zusammen und verhandelten, doch Netanyahu hielt mantraartig an seiner Forderung fest, der Erste in der Rotation zu sein. Nun müssen die Israelis also erneut abstimmen. Umfragen zufolge wird auch die nächste Wahl keine klareren politischen Verhältnisse bringen.
Tim Aßmann war das über die politische Blockade in Israel. Gestern hat die französische Regierung ihre Rentenreformpläne im Detail vorgestellt. Und obwohl sie das Vorhaben schon leicht entschärft hat, sollen die Proteste weitergehen. Der Regierung droht also ein heißer Winter. Sabine Wachs.
Die Gewerkschaften laufen Sturm und drohen damit, die Streiks vor allem bei der Bahn und den Pariser Verkehrsbetrieben auch über die Weihnachtstage fortzusetzen. Keine Waffenruhe über Weihnachten, wenn die Regierung nicht zu Sinnen komme, erklärte Laurent Brun, Generalsekretär der Eisenbahnergewerkschaft der CGT. Er forderte die Regierung auf, das komplette Rentenpaket zurückzuziehen. Auch die größte französische Gewerkschaft CFDT, die den Rentenplänen der Regierung eigentlich offen gegenübersteht, ruft für nächste Woche zu Protesten auf. Generalsekretär Laurent Berger erklärte, der Premierminister solle das sogenannte Gleichgewichtsalter von 64 Jahren zurückziehen. Die Reform sieht vor, das Alter, ab dem Angestellte ihre volle Rente beziehen können, schrittweise auf 64 Jahre anzuheben. Das gesetzliche Renteneintrittsalter soll weiter bei 42 Jahren bleiben. Premierminister Edouard Philippe rief die Gewerkschaften über Twitter zu neuen Verhandlungen auf, bisher ohne Erfolg. In vielen Städten laufen auch heute kleinere Demonstrationen. Für kommenden Dienstag haben die Gewerkschaften zum dritten großen landesweiten Protest- und Demonstrationstag aufgerufen.
In Frankreich wird also weiter gestreikt. Aus Paris berichtete Sabine Wachsia. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm, unter anderem zum diplomatischen Schlagabtausch zwischen Berlin und Moskau und zum Streit über die Pipeline Nord Stream 2. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche noch einen schönen Abend.